Gut, gastroenterologisches Modul haben wir ja aktuell und von Seiten der Labormedizin wollen wir da zwei Vorlesungen zu halten. Heute geht es um das Thema Leberdiagnostik und dann haben wir als zweite Vorlesung eine Vorlesung über die virale Diagnostik. Die ist eigentlich für Freitag, für diesen Brückentag angesetzt gewesen, aber Sie haben vermutlich im E-Mail-Verteiler das gut mitgekriegt, dass wir die auf Montag verschoben haben. Ich glaube, das ist im Sinne von allen Beteiligten. Gut, fangen wir mal an mit der Leberdiagnostik. Leber ist ein sehr, sehr großes Organ, wird vielfach so verstanden, dass es die Fabrik des Körpers ist und da werden also enorm viele Substanzen halt produziert und auch umgebaut. Und das Ganze muss dann auch teilweise über die Leber halt ausgeschieden werden. Und wann immer dieses große Organ halt alteriert ist, in keinem guten Zustand, da fühlen die Patienten sich alles andere als wohl, abgeschlagen, Müdigkeit, gereizt, Depressionen treten auf. Und dann, wie Sie sicherlich schon gehört habt, gastrointestinale Beschwerden wie Inappetenz, Oberbauchbeschwerden. Es liegt halt daran, dass die Leber, die nicht gut arbeitet, halt Gallen, Salze und Enzyme nicht ausschalten kann. Und dann kommt es dazu, dass die Patienten halt fettlösliche Substanzen schlecht abbauen können, emulgieren können. Und es kommt dann zu Beschwerden, Völlegefühl etc. pp. Des Weiteren ist es dann häufig so, dass wenn die Leber geschädigt ist, dann ist sie auch vergrößert, in vielen Fällen ist sie entzündet. Und dann haben wir halt eine Vergrößerung und das führt dann zu Abflussbeschwerden des Blutes, einerseits über die Leber, aber im Sinne einer portalen Hypertension ist auch ganz häufig halt die Milz betroffen. So, und das wiederum führt dann dazu, was Laborparameter angeht, wenn die Milz vergrößert ist, eine Splenomegalie liegt vor, dann werden da vermehrt Leukozyten abgebaut, wie Sie sehen, aber auch Thrombozyten. Das heißt, diese Patienten fallen dadurch auf, dass sie also vermehrt Immundefekte haben, sich schlecht damit auseinandersetzen können, wenn sie Infektionserkrankungen haben. Und die Thrombozyten sind meistens deutlich erniedrigt. Kritisch wird es allerdings erst, Sie wissen, die Referenzwerte liegen bei 200.000, 300.000 pro Mikroliter, wenn die Werte abgefallen sind unter 30.000 pro Mikroliter und richtig lebensgefährlich unter 10.000. Kommt dann allerdings bei diesen Patienten hinzu, dass nicht nur die Thrombozyten auf einem sehr niedrigen Niveau ist, dass man sie halt überprüfen sollte, sondern die ganzen humoralen Gerinnungsfaktoren, auch die Faktoren der Fibrinolyse, werden dort in diesem Organ, wie Sie wissen, produziert. Und das führt dann dazu, dass die halt, erstens mal kann man es messen, Quickwerte erniedrigt, verschiedene Faktoren werden erniedrigt gemessen. Und das führt dann dazu, dass diese Patienten also enorm gefährdet sind, Blutung zu erleiden. Im einfachsten Fall, wenn sie stoßen, starke Hämatome. Aber viel, viel kritischer ist es, dass perakut es zu Ösophagusvarizen, Blutung kommen kann oder auch aus dem Analplexus, aus dem Hämorrhoidalbereich. Stärkste Blutung, an denen ganz, ganz viele dieser Patienten halt versterben. Und deswegen von Seiten des Labors guckt man, um das zu realisieren, auf die Thrombozytenzahl und auf die humoralen Gerinnungsfaktoren. Ja, dann des Weiteren bei diesen Patienten, die eine Leberaffektion haben, da ist es recht häufig, dass sie halt Gelenkschmerzen haben und Hautausschläge. Und das liegt, vor allen Dingen wird das gefunden und ist relativ spezifisch, wenn sie virale Hepatitiden haben. Die Viren, die da vorliegen, haben eine enorm hohe Konzentration im Blut. Gerade bei Hepatitis B finden wir teilweise bis zu 1 Milliarde von diesen Viren in einem einzigen Milliliter. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn da Antigen-Antikörperkomplexe halt entstehen, dass die halt ausfallen, einerseits in den Gelenken, andererseits auch im Bereich der Haut. Gut, Untersuchungsgang, wenn Sie es mit Lebererkrankungen zu tun haben. Da ist einerseits wichtig, dass Sie beachten, dass eine ganze Reihe von angeborenen Stoffwechselerkrankungen, so wie sie hier gelistet sind, halt vorliegen können. Früher hat man diese Erkrankung erst dann, wenn sie klinisch manifest geworden sind, relativ spät erkannt, hatte dann natürlich wenig Behandlungsoptionen und heute kann man relativ frühzeitig durch genetische Untersuchungen, molekulardiagnostische Untersuchungen halt dem auf die Spur kommen, ob eine Hämochromatose, ein Morbus Wilson, eine Mukoviszidose oder ein Alpha-1-Antitrypsin-Mangel vorliegt und kann auch klassifizieren, welche Subtypen da teilweise dann halt involviert sind und danach richtet sich halt, wie frühzeitig man sich mit dem Patienten beschäftigt, wie frühzeitig man eine Therapie einleitet und wie intensiv die ist. Hat auf jeden Fall auf diese Art und Weise einen deutlichen zeitlichen Vorsprung. Dann, was die Anamnese angeht und die Eigenanamnese, sollten sich angewöhnen zu fragen, ob denn Operationen und oder Bluttransfusionen durchgeführt worden sind. Da sind wir hier in Deutschland eigentlich in einer privilegierten Situation, dass also die Labors sehr ordentlich arbeiten und kaum mal ein Spender, der infiziert ist, uns durchgeht. Aber insgesamt muss man sagen, auf Millionen von Transfusionen gesehen, auch in Deutschland kommt es da immer wieder mal zu Zwischenfällen. Sie müssen auch wissen, dass nicht einzelne Spender halt untersucht werden, sondern man macht Pools von 10, 20 oder 40 Probanden und dann reichen die Empfindlichkeiten der Messmethoden teilweise nicht aus. Und das ist natürlich, was die Qualität der Untersuchungen angeht, im Ausland, ja, in Dritte Weltländern, sehr viel weniger gut garantiert, dass gerade wenn Leute im Ausland operiert worden sind, sie kritischer das interpretieren sollten. Und dann gibt es eine wichtige Sache auch, die Hepatitis C. Dieser Erreger war ganz lange nicht bekannt. Zu meiner Studienzeit wurde angenommen, dass Leute, die eine Hepatitis C hatten, eine virale Infektion zwar hatten, aber man hat das nicht so richtig auf den Punkt bringen können. Und erst im Jahre 1991 hat man das Virus dann identifiziert, charakterisiert und hat auch 1991 dann ein Messverfahren etablieren können. Das heißt, alle Personen, die vor 1991 Bluttransfusionen bekommen haben, da müssen sie davon ausgehen, dass die Blutkonserven nicht halt kontrolliert werden könnten und dass diese Patienten halt sich mit einer Hepatitis C infiziert haben. Vor allen Dingen ist das wichtig, weil die ja immer sehr wenig Klinik auch haben, dass man da also wenig suspekte Anhaltspunkte für hat, dass eine Hepatitis C vorliegt, aber 70% derjenigen, die infiziert sind, werden auch zu Virusträgern. Deswegen warnen da Hinweis bei allen, die prinzipiell so etwa älter als 25 Jahre alt sind, könnte das eine Rolle halt spielen. Gut, dann Auslandsaufenthalte, geht es des Weiteren darum, dass eine ganze, da sollten Sie immer so sich angewöhnen, für einen zu fragen, retrospektiv etwa ein Jahr, waren Sie denn im Ausland? Und dann wird man in den meisten Fällen auch wichtige Informationen darauf kriegen, ob jemand sich vielleicht angesteckt haben könnte, gerade mit Hepatitis A oder E. Sie wissen, das wird fäkal-oral übertragen und gerade in Urlaubsländern kann man das akquirieren. Gut, dann des Weiteren ist es so, dass halt, was die Lebererkrankung angeht, der Alkohol eine enorm wichtige Rolle spielt. Und da müssen Sie wissen, dass viele Patienten das nicht so richtig realisieren, da auch nicht so stehen. Es ist immer ein guter Hinweis darauf, wenn mehr als zwei Leute darauf hinweisen, dass vielleicht ein Alkoholproblem vorliegt. Und dann sollte man dem auf jeden Fall, also die unabhängig zueinander sind, darauf hinweisen. Und dann ist das immer ein sehr wichtiger Hinweis darauf, dass tatsächlich ein Alkoholproblem vorliegt. Aber wir haben eine ganze Reihe von Parametern, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, die insbesondere beleuchten, ob eine derartige Erkrankung halt vorliegt. So, was kann weiter Leberveränderungen machen? Eine ganze Reihe von Medikamenten. Im einfachsten Fall sind das Ovulationshemmer. Des Weiteren sind es verschiedene Umweltgifte, Arbeitsnoxen auch. Aber ganz, ganz häufig findet man das auch. Und da denken die wenigsten dran im Hobbybereich. Viele basteln im Keller und gehen da mit Lösungsmitteln, mit Klebstoffen, mit Farben, teilweise mit geschlossenen Fenstern, hohe Konzentrationen haben sie in der Raumluft und ganz, ganz häufig gibt es halt toxische Probleme, deswegen allergische, teilweise auch mutagene oder teratogene. Gut, das dazu und ja, des Weiteren gucken sich den Patienten dann an, werden eine ganze Reihe von Auffälligkeiten eventuell entdecken können. Das eine oder andere will ich Ihnen auch gleich vorstellen, was man da bei der körperlichen Untersuchung so feststellen kann. Und werde des Weiteren darauf hinweisen, an welche labortechnischen Untersuchungen ich dann denken würde, um zu untermauern, dass eine Verdachtsdiagnose, die man generiert hat, vielleicht vorliegt. Gut, und typischerweise im Untersuchungsgang ging das früher dann mit Palpation weiter vonstatten. Heute setzt man also natürlich bildgebende Verfahren sehr gerne ein. Und letztendlich haben wir aber ein umfangreiches Spektrum, einen riesigen Blumenstrauß von Laborparametern, der halt beleuchtet, in welcher Situation die Leber halt ist. Es gibt also für kein Organ eigentlich so viele Parameter, die etabliert sind, wie für dieses Organ, also wie für die Leber halt. Gut, zu einigen Auffälligkeiten, die es dann halt bei der körperlichen Untersuchung gibt. Sehr aussagekräftig ist es, wenn Sie so Spider-Navy halt entdecken im Gesichtsbereich, teilweise auch im Oberflächenbereich. Sie wissen, die Zentralarterie, die sich da darstellt, die kann man mit einem Glasspatel sehr gut wegdrücken. Das ist also pathognomisch und wann immer Sie das sehen, mehr als zwei oder drei davon hochverdächtig halt auf Alkohol und eine ganze Reihe von Parametern würde man anschließend dann zu Rate ziehen, um dieses Thema näher zu beleuchten. Dann, was diese Leute auch haben, Sie können das optisch gut sehen, oder haben wir hier das Licht zu hell? Ja. So, ein bisschen besser. Würde ich annehmen. Ja, gut, also, was wir dann ganz häufig bei diesen Patienten halt sehen, die den Alkoholabusus insbesondere haben, die ernähren sich sehr einseitig und sie weisen einerseits eine Lackzunge, Lacklippen halt auf und des Weiteren sieht man auch, dass sie solche Weißnägel halt präsentieren. Und das liegt im Hintergrund daran, dass durch diese einseitige Ernährung, die häufig haben, alle möglichen Spurenelemente, verschiedene Vitamine nicht aufgenommen werden. Gerade die Folsäure ist es oder auch Vitamine des B-Komplexes, Vitamin B1, 6 und 12 sind da von besonderem Interesse. Und die kann man sich dann mal genauer angucken. Und parallel zu diesen Auffälligkeiten finden Sie dann ganz häufig eine Anämie, die sich etabliert hat, die makrozytär ist. Und des Weiteren eine Polyneuropathie. Und wenn Sie dann halt auf den Punkt gebracht haben, dass bestimmte Vitamine fehlen und substituieren Sie, dann werden Sie sehr gut sehen, dass sich zumindest die Anämie mal sehr zügig zurückbildet, in Grenzen auch die Polyneuropathie. Ja, dann haben wir ganz häufig bei diesen Patienten zu beobachten, dass sie starke Hämatome halt aufweisen bei kleinsten Verletzungen. Dahinter steht halt, wie gesagt, dass einerseits die Thrombozyten durch die Splenomegalie so stark abgebaut werden, kritisch ab kleiner 30.000 vor allen Dingen, und die ganzen Faktoren des Gerinnungssystems, ja, die werden auch nicht ausreichend halt produziert. Das macht man dann fest daran, dass man den Quickwert insbesondere misst und gegebenenfalls muss man halt einschreiben. Ja, des Weiteren bei der körperlichen Untersuchung findet man ein ausgeprägtes Erythem häufig im Handbereich, ja, aber auch im Fußbereich, was recht typisch sein kann. Gibt es allerdings auch schon mal bei anderen Erkrankungen, aber recht typisch ist das einfach für Lebererkrankungen. Und ein ganz typischer Befund ist auch die sogenannte Dypotrenchsche Kontraktur. Ich habe mal in der Schweiz im Wallis gearbeitet, das ist ein Weinanbaugebiet und unheimlich viele Patienten, mehr als 50% würde ich sagen, hatten als Nebendiagnose da stehen Alkoholabusus. Und eine Sache, auf die wir konditioniert waren, schon bei der Kontaktaufnahme, wenn wir Visite machten, war, wenn wir denen die Hand gegeben hatten, gucken wir, ob da so Auffälligkeiten sich entwickelt haben. Es ist halt so, dass hier normalerweise so eine flächige Sehnenscheide halt vorliegt, die ganz filigran gebaut ist. Aber gerade dann, wenn Sie eine Leberinsuffizienz haben, Leberzirrhose parallel, dann entwickelt sich ganz häufig eine Verhärtung, ja, dieser Sehnenscheide und die Leute verkrampfen dann ihre Hände, haben so eine Pfötchenstellung halt und das kann man also, wie gesagt, schon beim Händeschütteln ohne weiteres feststellen. Dann weitere Dinge, die häufig passieren, ist, Leber ist wichtig, um ganz viele Substanzen zu produzieren, unter anderem auch das Albumin. Und wenn die Patienten das nicht ausreichend produzieren, dann entwickeln sie niedrige Albuminspiegel, der koloidosmotische Druck ist reduziert und sie entwickeln dann einen Aszites. Der liegt vor allen Dingen im Bauchbereich vor, weil sie natürlich eine Abflussstörung durch die geschädigte Leber des Weiteren noch haben. Und dann muss teilweise, um die Patienten zu entlasten, mal punktiert werden. Das ist auch meistens sehr kreislaufbelastend für die, wenn sie das machen. Und der bessere Weg ist halt zu objektivieren, wie sieht es mit dem Albuminspiegel aus, wie sieht es mit dem koloidosmotischen Druck aus. Und dann würde man eher daran arbeiten, dass man halt Albumine substituiert und auf diese Art und Weise versucht, das dagegen zu steuern. Das ist also ein wichtiger Punkt. Dann haben wir des Weiteren Auffälligkeiten in der Form, dass zum Beispiel Männer sich hier mit einer Gynäkomastie halt präsentieren. Dann fragt man sich, was sind Hintergründe dazu? Einerseits entwickelt sich gerade bei Alkoholabusus eine Hodenatrophie, geringer Testosteronspiegel sind die Folge, aber vor allen Dingen Östrogene, die auch der Mann produziert, die man auch bei Männern in geringster Spur immer findet, ja, die werden in der Leber abgebaut und weil das halt nicht mehr richtig passieren kann, entwickelt sich also unter anderem diese Gynäkomastie, eine Bauchglatze Und das Ganze sieht auch nicht so ganz sexy aus. Und bei den Frauen haben wir es halt mit Regelstörungen und Amorö halt zu tun. Ja, weitere Dinge wären dann, wie Sie wissen, dass, wenn die Leber geschädigt wird, über die Zeit Parenchym untergeht, bindegewebig ersetzt wird. Und man muss gucken, ja, wo steht der Patient, wie weit ist eine Leberzirrhose, hat die sich entwickelt. Und ein Weg dazu wäre, beispielsweise blind in die Leber hineinzustechen, eine Biopsie zu nehmen, was aussagekräftig ist, aber häufig zu Blutungen führt. Oder Sie machen eine Laparoskopie. Aber andere Möglichkeiten wären halt nicht invasiv Blut abzunehmen, und da gibt es eine Reihe von Parametern, die dem Kollagenstoffwechsel entstammen, Derivate davon, die kann man messen, und die zeigen Ihnen relativ gut an, wie eine Zirrhose sich entwickelt und wie die teilweise auf eine Therapie halt reagiert. Ja, des Weiteren hätten wir dann, wenn es ganz böse läuft für die Patienten, gerade bei einer Hepatitis C oder aber bei autoimmunen Hepatitiden oder aber wenn Aflatoxine im Spiel sind, also Schimmelpilz, was auf Brot gedeiht, konsumiert worden ist über längere Zeit, dann entwickelt sich sehr gerne ein sogenanntes primäres Leberzellkarzinom. Und um das früh zu entdecken, da können die Laborparameter jetzt nicht unbedingt helfen. Also der Marker, der da von Interesse ist, das ist das Alpha-Fetoprotein. Aber wenn Sie einen Patienten dann halt versorgt haben, haben den Tumor halt reseziert, einen Leberlappen entfernt, dann können Sie halt über diese Tumormarker, allen voran das Alpha-Fetoprotein, prüfen, wie erfolgreich die Operation war, ob dann noch Residien sind. Oder aber auch, wenn es Rezidive gibt, dann würde man das viel früher als Klinik, viel früher als bildgebende Verfahren über Tumormarker feststellen können, dass es zu Rezidiven halt kommt. Gut, und nachdem ich Ihnen das so ganz kurz mal von Seiten dessen, wie die Klinik sich präsentiert, Bezug genommen habe auf die Laborparameter, die dann eine Rolle spielen, die man zum Einsatz bringt, jetzt ein bisschen systematischer, diese Plethora von verschiedenen Laborparametern, die man im Bereich der Leberdiagnostik halt einsetzt. So, allen voran hätten wir da zunächst mal sogenannte Zellschädigungsmarker. Das sind vor allen Dingen die hier drei gelisteten Transaminasen. Und da brauchen Sie nicht zu wissen, was die biochemisch machen. Viel wichtiger ist, wo in der Zelle, in der Leberzelle sie halt lokalisiert sind. Und da sollten Sie sich zunächst mal merken, dass die GPT, hier dargestellt, also hier sehen Sie eine Leberzelle, Zellkern, verschiedene Zellorganellen. Und die GPT, die liegt jetzt im Zytoplasma zu 100% vor. Und wann immer diese Zelle halt geschädigt wird, auch in leichter Art und Weise, und es kommt hier in der Membran zu einer Permeabilitätsstörung, da tritt diese GPT halt schon über ins Blut und kann gemessen werden. Bei leichten Schädigungen ist das bereits der Fall. Deswegen merken Sie sich mal, GPT-Werte, wenn die führend sind, dann spricht das auch für einen leichten Leberzellschaden. Jetzt kommen wir zum zweiten Parameter, das wäre die GOT. Die liegt ein bisschen auch im Zytosol halt vor, aber zu etwa 70% in den Mitochondrien. Und da liegt halt so eine Doppelmembran der Mitochondrien, schützt sie noch, sie kann also nicht ohne weiteres austreten. Und dann der Leber muss schon deutlich schwerer geschädigt sein, damit dieser Parameter dann in höherer Konzentration im Blut erscheint, insbesondere, dass er größer als die GPT ist. Ja, und solche Schädigungen wären beispielsweise durch verschiedene Umweltgifte, allen voran aber auch der Alkohol gegeben, dass also die GPT dann halt führend ist. Und dann gibt es letztendlich noch die GLDH. Dieser Marker liegt nur in den Mitochondrien vor, auch nur in geringer Konzentration. Und wenn Sie den mal erhöht finden, das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für den Patienten. Und das weist darauf hin, dass es ein sehr schwerwiegender Leberzellschaden ist. Wann finden wir das vor allen Dingen? Wir finden das bei Tumorerkrankungen, wir finden das bei Metastasen, wir finden das aber auch, beispielsweise habe ich in England so erlebt, die Leute versuchen sich immer mit Paracetamol in 20-facher Dosierung halt umzubringen, ganz schwere Leberzellschäden sind die Folge, ganz viele versterben dann auch nach 1, 2, 3 Wochen oder müssen lebertransplantiert werden. Und wie gesagt, die GLDH reflektiert das ganz gut. Merken Sie sich also, mit anderen Worten, GPT weist auf einen leichten Zellschaden hin, der auch reversibel ist. Findet man beispielsweise ganz häufig bei einer Hepatitis A. Eine GOT zeigt Ihnen einen mittelschweren Schaden an, der weniger gut reversibel ist. Und die GLDH, das wäre die schlimmste Ausbausituation. Gut, dann haben wir des Weiteren die Möglichkeit zu gucken, wie gut arbeitet die Leber denn jetzt noch im zeitlichen Verlauf. Und ja, da orientiert man sich an bestimmten Parametern, die die Leber halt produziert, um sie dem Körper zur Verfügung zu stellen. Und der einfachste Parameter, das wäre die Pseudocholin-Esterase, die man messen kann. Die hat einen Wert normalerweise von 3000 bis 9000 Units pro Liter. Wenn die reduziert ist, was unterstreicht die sowas? Ein weiterer Parameter ist das eben genannte Albumin, ja, was man messen kann. Und das Problem ist nur, dass das Albumin eine Halbwertszeit hat von 20 bis 25 Tagen. Und wenn Sie dann gucken wollen auf einer Station, wo ein Patient sich schlecht entwickelt hat, reagiert er denn jetzt auf Ihre therapeutischen Bemühungen, dann hätte das keine gute Zeitauflösung, dieses Albumin. Ja? Aber das Präalbumin, ja, das hat nur eine Halbwertszeit von einem Tag und das misst man dann stattdessen. Und Sie sehen hier mal eine Eiweißelektrophorese, die ist, trennt also von rechts nach links hier auf. Hier haben Sie die Albuminzacke und hier vorne halt das Präalbumin. Was man sehen kann in den Eiweißelektrophoresen oder aber viel besser mit immunologischen Methoden kann man es ganz gut quantifizieren und kann also von Tag zu Tag verfolgen, wie der Patient sich halt entwickelt. Des Weiteren hätten wir dann die Gerinnungsfaktoren, die produziert werden. Zunächst sieht man an einem Globalparameter mal, wenn ein Patient schlecht unterwegs ist, man guckt sich halt den Quick-Wert an. Kritische Grenzen wären da kleiner als 70% oder kleiner als 40, dann wird es richtig interessant. Und wenn man da unter 40 sich bewegt, um da besser dann auflösen zu können, da gehen die Experten hin und bestimmen dann einzelne Faktoren, beispielsweise wenn Parameter des Prothrombinkomplexes betroffen wären, das wären also die Faktoren 2, 7, 9 und 10, dann ist es noch ein leichter Schaden, dann hat man noch, steht man noch nicht voll mit dem Rücken zur Wand. Aber insbesondere, wenn der Faktor 5 dann ausfällt, das ist dann schwer fortgeschritten, die Synthesestörung, massive Gerinnungsprobleme drohen und spätestens dann muss man halt intervenieren. Ja, diese Synthesemarker habe ich, die werden vom rauen endoplasmatischen Retikulum halt produziert, sind hier auch nochmal eingezeichnet und ja, deswegen diese kurze Illustration. Ja, dann gibt es sogenannte Cholestase-Marker. Das wäre halt so, wenn eine Leber geschädigt wird, wenn sie entzündet ist, dann schwillt sie an und kann, wenn sie schwer geschädigt ist, beispielsweise Bilirubin auch nicht mehr wasserlöslich machen, sodass es ausgeschieden werden kann. Aber bevor das passiert, ist es häufig noch so, weil die Leber eine große Reservekapazität hat, von mehr als 90%, nämlich, dass sie das Bilirubin wasserlöslich macht, aber die geschwollene Leber, die schwillt also auch nach innen und die kleinen intrahepatischen Gallengänge, die werden dann abgeschnürt und dann würde man das direkte Bilirubin, das wasserlösliche Bilirubin halt erhöht finden. Ja? Das weist also immer dann auch darauf hin, dass, ja gut, dass das wäre halt zu sehen. Und das indirekte Bilirubin, wenn das erhöht ist, wenn man das also differenziert und findet, diese Fraktion erhöht, das spricht dafür, dass die Leber sehr viel mehr geschädigt ist, dass sie also nicht mehr das Bilirubin hat wasserlöslich machen können, also die Glucuronidierung und Sulfatierung ist ausgefallen und das weist auf eine sehr schlechte Prognose des Patienten hin. Dann weitere Parameter, die man sich anguckt, neben dem erhöhten Bilirubin, ist, dass man sich Cholestase anzeigende Parameter wie die alkalische Phosphatase oder die Gamma-GT halt anguckt. Ja, zunächst mal alkalische Phosphatase, die liegt halt hier in den Gallengängen vor, genau wie auch die Gamma-GT. Und wenn die Galle sich jetzt zurückstaut, dann wird sie halt abgeschilfert und erscheint auch im Blut. Und wenn Sie alkalische Phosphatase halt messen, dann ist das ein sehr empfindlicher Parameter. Aber wie Sie wissen, in anderen Organen kommt dieser Parameter auch vor, um das auf die Leber runterzubrechen, können Sie dann sehr wohl Isoenzyme von der alkalischen Phosphatase bestimmen. Ist allerdings aufwendig, dauert auch einige Zeit, ein, zwei Tage, ist teuer. Und deswegen, was man lieber macht, ist, dass man die Gamma-GT dann zur Rate zieht. Diese Gamma-GT ist halt nicht so empfindlich, sie ist aber spezifisch ja, für die Leber. Und wann immer Sie die auch erhöht finden, das spricht dann dafür, dass das Geschehen wirklich in der Leber halt sich abspielt. Wie gesagt, beide Parameter liegen den Gallengängen halt vor. Hier ist einer skizziert und werden halt abgeschäfert. Die Gamma-GT ist aber nicht nur erhöht bei einer Cholestase, sondern da müssen Sie ganz kurz an die biochemische Funktion halt denken. Da ist es halt so, sie dient der Detoxifikation. Sie soll also unter anderem Medikamente abbauen, unter anderem auch den Alkohol. Und wann immer beispielsweise dann Medikamente genommen werden, die kritisch sind, oder Alkohol, dann wird die Gamma-GT halt hochreguliert und findet sich auf einem erhöhten Niveau, und die Hausärzte haben über 20, 30 Jahre hinweg diesen Parameter eigentlich als empfindlichsten Parameter verwendet, um einen Alkoholmissbrauch aufzuzeigen. Nur heute wissen viele Patienten das, das findet man im Internet, kann das nachlesen, und wenn sie zum Hausarzt dann gehen und wollen ihm aufzeigen, dass sie keinen Alkohol mehr trinken, sie lassen das nur 2, 3 Tage, dann ist das schon wieder rückreguliert und dann kann man das nicht mehr aufzeigen. Es gibt aber Gott sei Dank einen anderen Parameter, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, das CDP, mit dem das besser gelingt. Hier haben Sie dann noch 2 andere Cholestase-Parameter, die werden aber in der klinischen Versorgung weniger häufig dann verwendet. Gut, dann ist es des Weiteren so, dass die Leber eine wichtige Entgiftungsfunktion hat. Vieles, was im Magen-Darm halt produziert wird, auch durch Bakterien, ist ziemlich toxisch und die Leber sollte das abbauen. Das wären dann beispielsweise Phenole, Mercaptane, freie Fettsäuren, aber auch der Ammoniak. Und der Ammoniak, der eignet sich jetzt besonders gut, dass man misst, ob die Leber noch gut entgiften kann. Und wenn dieser Parameter zu hoch ist, dann sind die Patienten quasi vergiftet, es geht denen nicht schlecht, nicht gut, sie zeigen letztendlich komatöse Erscheinungen und ein Leberausfallkoma tritt ein. Und das kann man also ziemlich gut monitorisieren, indem man halt Ammoniakspiegel halt bestimmt. Und wenn das der Fall wäre, dass die Werte zu hoch sind, dann muss man mindestens mal Blutungen, die dazu führen, im Magen-Darm-Trakt, dass kritische Substanzen passieren, dass die sistiert werden, proteinreiche Ernährung muss auf Kohlenhydratstoffmäßige umgestellt werden und bestimmte Antibiotika sind zu geben, damit die Bakterien nicht so viele toxische Substanzen halt produzieren können. Ja, dann gibt es des Weiteren, was die Leberschädigung angeht, verschiedene primär-hepatotope Viren, in der wir in der nächsten Vorlesung noch sprechen wollen. Die befallen also immer die Leber, nebenbei auch andere Organe. Aber es gibt viele andere Viren und andere Erreger, die primär ganz andere Organe betreffen, aber sekundär die Leber des Weiteren dann auch infizieren können. Wie gesagt, Thema der nächsten Vorlesung wäre das dann. Wie ich eben dann schon sagte, um auf den Punkt zu bringen, wie sich eine Leberzirrhose entwickelt, da kann man also bestimmte Substanzen halt messen, die dem Kollagenstoffwechsel entstammen, oder hier das TGF-Beta, das ist ein Faktor, der auf Fibrozyten eine sehr starke Wirkung in der Richtung hat, dass sie halt proliferieren, dass sie auch migrieren, und vor diesem Hintergrund kann man verstehen, dass man mit diesen Parametern das Geschehen halt beleuchten kann. Ja, was hält man des Weiteren? Es gibt dann, was die Leber angeht, eine Reihe von Autoimmunerkrankungen. Die sind hier abgekürzt für Sie dargestellt. Autoimmune Hepatitis, primär biliäre Cholangitis und primär sklerosierende Cholangitis. Alles Immunerkrankungen, aber nur die erste profitiert davon, dass man ihn immunsuppressiv behandelt, die anderen halt nicht. Und man hat eine Reihe von Antikörpern, die ich Ihnen gleich noch kurz zeigen werde, mit denen man das jetzt differenzieren kann. Ja, dann Tumormarker, hatte ich eben schon drüber gesprochen, zeige Ihnen gleich noch mal eine Illustration dazu. Alpha-1-Fetoprotein wäre das. Dann hätten wir Auffälligkeiten bezüglich des Eisen- und Kupferstoffwechsels. Da können wir zunächst mal hier diese beiden hereditären Stoffwechselerkrankungen mit beleuchten. Aber was auch typisch ist, wenn Sie eine akute Hepatitis haben, dann ist es so, dass die Eisenspiegel sehr hoch sind, weil die Leber ja sehr reich an Eisen ist, und wenn sie geschädigt wird, wird das rausgeworfen. Wenn Sie auf der anderen Seite eine Cholestase haben, der Gallenfluss nicht mehr gewährleistet ist, die Kupfer wird enorm stark über die Galle ausgeschieden, dann kriegen Sie also sehr hohe Kupferkonzentrationen im Blut. Also auf diese Art und Weise, ob Eisen oder Kupfer erhöht ist, kann man auch ein bisschen zusätzlich versuchen zu differenzieren, ist es mehr eine Hepatitis oder ist es eine Cholestase. Ja, dann, was den Alkoholabusus angeht, hatte ich Ihnen eben schon mal gesagt, dass dieser Parameter jahrzehntelang verwendet worden ist. Der wird halt hochreguliert, dieses Enzym, um zu entgiften. Und das ist ganz empfindlich, reagiert das auf Alkohol. Aber wie gesagt, 2, 3 Tage Abstinenz und der ist schon wieder im Bereich der Referenzwerte. Und deswegen ist man froh, dass man seit etwa 10 Jahren einen Marker verwenden kann. Ja, abgekürzt CDT heißt der, ja, Carbohydrat Deficient Transferin. Das ist einfach so, eine Leber, gerade beim Mann, die durch Alkohol geschädigt wird, die produziert ein falsch karboxyliertes Transferin. Und das setzt man ins Verhältnis zum Gesamttransferin. Und dann kann man mit diesem Parameter auf etwa eine Flasche Bier genau pro Tag halt feststellen, wie der Abusus ist. Es gibt übrigens sowas Ähnliches auch für Nikotinabusus. Da würde man Nikotinamid im Urin halt messen. Können Sie etwa auf eine Zigarette am Tag genau herunterbrechen, was los ist. Weitere Punkte wären dann, dass bei Alkoholabusus das Blutbild verändert ist. Wir haben eine Anämie, HB-Wert ist also erniedrigt, aber Makro-CTA, also MCV, ist erhöht. Ja, und der Hintergrund ist einfach, dass bestimmte Vitamine nicht produziert werden, DNA oder nicht vorliegen. DNA kann nicht ausreichend produziert werden, also weniger Zellen, die sind kompensatorisch halt größer. Und das ist der akzessorische Befund, den man dann halt hat, dass diese Zellen also makrozytär halt sind. So, was haben wir dann noch? Genuntersuchungen, da ist es so, wie gesagt, dass man ganz differenziert sich das heute angucken kann, um ganz frühzeitig warnende Hinweise zu bekommen und auch bestimmte Erkrankungen halt herunterzubrechen auf Subentitäten, die dann eine unterschiedliche Prognose, eine unterschiedliche Therapie halt haben. Ja, hier war das nochmal mit der Zelltopographie halt dargestellt, bin auf alle Punkte eigentlich bereits eingegangen, sodass wir mit der Tabelle hier fortfahren können. Da will ich nur ganz kurz auf die Organspezifität nochmal zu sprechen kommen. Merken Sie sich die GPT, wenn Sie die erhöht finden, die ist immer spezifisch für die Leber, das kann also kein anderes Organ sein, was da alteriert ist. Die GOT sehr wohl, wenn die erhöht ist, da haben Sie verschiedene Differentialdiagnosen, ja, also die Muskulatur, die quergestreift oder das Herz kann betroffen sein. Dann des Weiteren sehr typisch wäre GLDH erhöht, sehr spezifisch kann man sagen, ja, es muss die Leber halt sein. Dann haben wir des Weiteren die alkalische Phosphatase, wo wir sehen, dass das nicht spezifisch ist. Ja, wir könnten dann die Isoenzyme bestimmen, um das auf den Punkt zu bringen, aber typischerweise bestimmt man einfach zur selben Zeit die Gamma-GT und auf diese Art und Weise kann man Spezifität halt erzeugen. Wichtig wäre noch, was die alkalische Phosphatase angeht, wenn sie nur gering erhöht ist, ja, dann spricht das für Prozesse, die intrahepatisch lokalisiert sind. Haben Sie beispielsweise bei einer viralen Hepatitis durch die Entzündung intrahepatische Gallengänge werden komprimiert. Und wenn Sie die AP deutlich, deutlich höher finden, exorbitant hohe Werte teilweise, das spricht für extrahepatische Gallengänge, viel höhere Konzentration liegt davor, Steinleiden, Tumorleiden und dergleichen, wäre damit zu erklären. Ja, Pseudocholinesterase ist ebenfalls sehr spezifisch. Gut, man hat sich dann angewöhnt, wenn man Patienten aufnimmt, wenn man die screenen möchte, dass man zunächst mal orientierend diese drei Parameter bestimmt. Die reflektieren halt im Grunde genommen, ob eine Schädigung vorliegt an der Leber grundsätzlich. Des Weiteren die Gamma-GT, die zeigt Ihnen auf, ob eine Cholestase vorliegt oder aber beleuchtet die Entgiftungsfunktion und die Pseudocholinesterase zeigt Ihnen, ob die Leber noch richtig produzieren kann. Und wenn Sie keine Verdachtsmomente haben über die Anamnese oder die körperliche Untersuchung und diese Parameter sind nicht auffällig, dann können Sie im Grunde genommen sagen, mit größter Wahrscheinlichkeit, dass nichts Relevantes an der Leber halt vorliegt. Sieht das anders aus, dann müsste man in die Tiefe gehen und das ist anschließend nochmal illustriert, aber hier ganz kurz, welche Empfindlichkeit diese Parameter zum Ausschluss von Lebererkrankungen haben, die GPT oder auch die Gamma-GT, die haben eine Empfindlichkeit von 81%, also wenn sie nicht erhöht sind, kann man das mit dieser Wahrscheinlichkeit ausschließen, weil die Parameter aber auch so billig bestimmt werden können, sie kosten uns im Labor nur wenige Cent, 10 Cent pro Bestimmung vielleicht, werden ein bisschen anders noch abgerechnet, aber Sie sehen, dass Sie dann, wenn Sie 3 oder 4 anwenden, weitestgehend Lebererkrankungen halt ausschließen können. Wenn Sie das haben nicht ausschließen können oder irgendeine Folie fehlt hier, ist irgendwie ausgeblendet wohl. Gut, was man dann gerne macht, ist, dass man in der Medizin bestimmte Beobachtungen, die man so hat, mit anderen korreliert oder auch Quotienten bildet. Und das kann man auch mit Laborwerten, wenn man nur die vorliegen hat, so machen und ein besonders interessantes Verhältnis, das ist gegeben durch den Deritis-Quotient GOT durch GPT. Wann immer der kleiner 1 ist, also mit anderen Worten die GPT größer als die GOT, dann spricht das für einen leichten Leberzellschaden, leichte Permeabilitätserhöhung nur, meistens ist das reversibel und man spricht von einem Entzündungstyp. Ist die GOT allerdings größer 1, ja, dann wäre also die GOT größer als die GPT, das spricht für einen doch schwereren Leberzellschaden. Man spricht dann von einem Nekrosetyp auch gerne und in vielen Fällen wäre das halt nicht reversibel. Letztgenanntes als prototypisches Beispiel mal den Alkohol genannt oder für erstgenanntes eine Hepatitis A, so als typische Erkrankung, die sich im Hintergrund dann dahinter verbergen könnte. Und die anderen Quotienten, wenn man sich die anguckt, die machen auch recht viel Sinn. Rational kann man sich die quasi ableiten und in der klinischen Versorgung funktionieren die teilweise recht gut, muss man sagen. Haben wir jetzt keine Zeit im Detail, uns damit aufzuhalten. Gut, wenn es dann weitergeht, was die Differentialdiagnostik angeht, wenn da Auffälligkeiten gewesen sind, dann haben wir also an Virushepatitiden zu denken. Primär Hepatotopaviren, Hepatitis A bis E wären das, aber eine ganze Reihe von anderen Viruserkrankungen oder auch bakteriellen Erkrankungen, Leptospiren beispielsweise oder Parasiten wie Amöben können das halt machen. Wichtige Differentialdiagnose ist dann, wie gesagt, toxisches Geschehen durch Umweltnoxen, Arbeitsplatz, Schadstoffe oder aber auch beispielsweise Alkohol. Und beim Alkohol noch ergänzend zu diesen Auffälligkeiten des makrozytären Blutbildes und der Anämie und der Gamma-GT-Veränderung und dem CDT. Was noch typisch ist, Sie finden bei diesen Patienten dann deutlich erhöhte Immunglobuline. Und wenn man genauer hinguckt, werden Sie sehen, dass das IgA, also A wie Alkohol, halt erhöht ist und unterstreicht, dass es eine ethylische Genese halt hat. Wenn Sie auf der anderen Seite andere Isotypen finden, insbesondere das IgG, das wird dann mehr gefunden bei autoimmunen Hintergründen oder aber auch bei viralen Affektionen. Man kann also auf diese Art und Weise halt gut unterscheiden. Hier sehen Sie mal das Bild einer akuten Virushepatitis. Zwei Dinge, die Sie sich da unbedingt merken sollten, wäre, dass erstens mal, weil die Zellen schlagartig aus völliger Gesundheit betroffen sind, dass sie sehr hohe Transaminasenanstiege haben von der GPT und der GOT. Die Referenzwerte sind kleiner 50. Sie finden dann Werte, die typischerweise größer 1000 sind, teilweise auch bei 3000 bis 5000. Und der Deritis-Quotient, das ist jetzt das Wichtige, ist dann bei einer akuten viralen Hepatitis so, dass er kleiner 1 ist. Das heißt, die GPT ist größer als die GOT, zeigt ihn also einen entzündlichen Typus, einen irreversiblen Schaden halt nur an. Hier bei diesem Patienten sehen Sie, dass die alkalische Phosphatase übrigens nicht besonders stark erhöht ist. Ja? Referenzwert bei 220, hier ist er bei 250, marginal erhöht also. Dieser Patient zeigt keine starke Klinik, er wird nicht besonders gelb, er hat keinen starken Juckreiz und die Cholestase anzeigenden Parameter sind nicht auffällig. So, der fühlt sich also recht gut und man ist dazu geneigt anzunehmen, der würde eine gute Entwicklung zeigen, aber genau andersherum ist es. Diese Leute haben halt kein starkes Immunsystem, keine starken Entzündungszeichen, das geht ihnen kurzfristig halt sehr gut, aber dauerhaft haben die sich schlechtere Prognose, kriegen eine chronische Hepatitis und werden zu Virusträgern. Ja, also günstig ist das nicht, dass dieser Patient hier mit der AP nicht besonders gut reagiert. Es ist des Weiteren so, bei einer chronischen Virushepatitis, dass es dann anders aussieht. Da sind die Leberzellen schon weit geschädigt, da können gar nicht mehr so viele Transaminasen produziert werden. Also wir haben dann nur noch leicht erhöhte Werte von 50 bis 100 Units pro Liter vielleicht. Aber hier sind es dann nekrotische Geschehnisse und das spiegelt sich nieder in einem Deritis-Quotient größer als 1. Mit anderen Worten, die GOT ist größer als die GPT. Ja, dann die Verhältnisse bei einer akuten alkoholischen Hepatitis. Da ist es meistens so, Leute trinken zu viel, kriegen eine Leberverfettung, Fettleber, Zirrhose. Und dann ist es so, dass nicht Tag für Tag alle Leberzellen da einen abkriegen, sondern da werden einzelne Zellen so zunächst mal geschädigt. Und zwar meistens die sogenannten letzten Wiesen. Und deswegen, daraus erklärt sich, dass die Transaminasenanstiege, die Sie halt finden, nicht mehr so hoch sind. Die liegen also nur bei 100 bis 300, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist allerdings, dass die GOT größer als die GPT ist. Unterstreicht also, dass es ein nekrotischer Prozess ist, wo Zellen halt kaputt gehen. Diese Parenchymzellen, wenn sie kaputt gegangen sind, werden durch Narbengewebe halt ersetzt. Und Narben haben die Tendenz, sich zusammenzuziehen. Deswegen werden die Blutgefäße dann halt abgeschnürt, auch die Gallengänge. Und dann sehen Sie als Folge, dass die Cholestase anzeigenden Parameter sehr, sehr heftig reagieren. Hier die alkalische Phosphatase, eben war das nur bei 250 und Sie sehen hier, die Werte sind deutlich höher als 1000 und dasselbe gilt auch für die Gamma-GT. Also das ist ein Befund, den Sie hier sehen, einer akuten Alkoholhepatitis. Was man jetzt weiter noch sieht, ist, dass dieser Patient auch wenig Parenchym hat. Er kann gar nicht mehr so viel Transaminasen produzieren. Und es ist dann so, dass die Pseudocholinesterase aufzeigt, dass dieser Patient schon sehr stark geschädigt ist. Die Werte sind unter 3000. Ja. Passagier knickt er dann deutlich ein, erholt sich dann. Aber er kommt auch nicht mehr auf das Niveau zurück, das er vorher mal gehabt hat. Er hat hier vielleicht bei 2500 gestanden, nachher noch bei 1500. So kann man Schub für Schub sehen, wie die Patienten sich halt schlechter entwickeln. Ja, dann haben wir eine Cholestase, wenn jemand Gallensteine hat, da kann man ein bisschen zuwarten, ein, zwei Jahre, tut zwar sehr weh, ist unangenehm, aber Sie sehen an den Transaminasen, dass das wohl mehr nicht sehr starke nekrotische Prozesse sind, das sind Prozesse, die mehr eine entzündliche Genese halt so haben und die Cholestase anzeigenden Parameter reagieren dann zwar, allerdings nicht so besonders häufig, aber Sie sehen hier auch, die AP ist empfindlicher als die Gamma-GT. Also bei Gallenblaseninfektionen kann man dann zuwarten und gegebenenfalls relativ spät wird die Gallenblase dann entnommen. Dadurch ist das dann ausreichend versorgt und wir haben also nicht mit Residuen zu rechnen. Wie gesagt, ist ein entzündlicher Typ, der sich da abspielt, kein nekrotischer. Das würde man aus den Laborparametern halt ableiten. Dann haben wir hier das Beispiel mit dem primären Leberzellkarzinom nochmal aufgegriffen. Der Marker, der da eine Rolle spielt, ist das Alpha-Fetoprotein, was hier dargestellt ist, die gelbe Kurve. Wenn Sie einen Patienten halt versorgt haben, beispielsweise einen Leberlappen halt entfernt haben, dann würde dieses Alpha-Fetoprotein, das ist übrigens hier eine logarithmische Skalierung, ja um den Faktor 1000 niedriger sein, nicht mehr messbar sein, wenn es wirklich gut gegangen ist. Aber wenn der Patient Pech hat oder es gibt ein Rezidiv, dann sieht man an diesem Tumormarker im Verlauf sehr, sehr frühzeitig, viel frühzeitiger als die Klinik oder bildgebende Verfahren das aufzeigen könnten, dass er ein Rezidiv halt hat und kann dann also frühzeitig halt reagieren. Ja, dann gibt es folgende Auffälligkeit, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, eine Lungenembolie, dass sich enorm hohe GLDH- und GOT-Werte halt entwickeln. Auch bei einer chronischen Herzinsuffizienz wäre das der Fall. Man hat sich das lange Zeit nicht erklären können, aber das Blut fließt typischerweise über den Darm, ja, über die Periportalfelder, über das Leberparenchym in die Vena centralis und dann zum Herzen. Und wenn sich das hier zurückstaut, akut oder chronisch, ja, dann baut sich hier in diesem Bereich sehr hoher Druck auf und Sie sehen, dass die GLDH und auch die GOT in diesem Bereich sehr viel höhere Werte halt aufweisen als in der Peripherie. Und daraus erklärt sich, dass Sie also bei akuten Geschehnissen dann enorm hohe Werte halt bekommen. So wären die zu interpretieren. Wir haben hier vor 5 Jahren auch mal einen jungen Lehrer gehabt, etwa 30 Jahre, schwere Herzinsuffizienz. Die Stauung, die sich da entwickelt hatte, die war so schwer, dass er eine Leberzirrhose entwickelt hatte und er musste dann parallel sowohl Herz transplantiert wie Leber transplantiert werden. Ja, autoimmune Hepatitis, die hatte ich eben ja schon mal gesagt. Ich hatte Ihnen gesagt, dass es 3 Erkrankungen halt da gibt. Nur die erste reagiert auf immunsuppressive Therapie und man macht jetzt Gebrauch von verschiedenen Antikörpern, mit denen man halt differenzieren kann, ja, welche dieser Autoimmunerkrankung halt vorliegt. Und wenn es die autoimmune Hepatitis ist, dann greifen halt Steroide oder Azathioprin, davon profitiert der Patient, aber bei den anderen Erkrankungen nimmt man also nur hier gallensäurebildende Substanzen, das hilft den Patienten und wie gesagt, richtig kausal kriegt man das Ganze nicht angegangen. Eine wichtige Differentialdiagnose in dieser Situation ist jedoch, wenn jemand eine chronische Hepatitis C hat. Die präsentieren häufig eine ganz ähnliche Klinik und wenn man die Antikörper sich anguckt, dann sehen Sie, dass die teilweise dann auch produziert werden. Und dann ist ein ganz, ganz häufiger klinischer Fehler, dass die Leute annehmen, eine autoimmune Hepatitis würde vorliegen, behandeln dann immunsuppressiv. Und das ist natürlich das Falscheste, was wir tun können bei jemandem, der halt eine virale Infektion der Leber halt hat. Ja, und deswegen ist es wichtig, das zu unterscheiden. Man macht dann, um zu gucken, ob jemand eine Hepatitis C hat, Anti-HCV als Antikörper. Und Sie sehen dann, wie gesagt, dass diese Artefakte halt auftreten können, dass diese Antikörper durchaus sehr häufig gefunden werden. Und das Problem ist dann, Moment, also diesen Antikörper wenden Sie an, aber andererseits ist es dummerweise auch so, dass die autoimmune Hepatitis sehr gerne mal falsch positive Ergebnisse für Hepatitis C präsentiert, dass es also dann gar nicht so einfach ist in der Entscheidungsfindung. Und weil man das weiß, muss man diese schwach positiven Ergebnisse oder erstmals positive HCV-Befunde auch immer absichern. Man macht dann Immunoblots oder Viruslastuntersuchungen mit PCR und auf diese Art und Weise kriegt man das Ganze gut differenziert. Gut, was haben wir noch? Ja, wenn eine Leberinsuffizienz dann besteht, dann ist es wichtig, wo steht der Patient, wie entwickelt er sich, wie intensiv muss das therapeutische Regime sein. Und dann gibt es Klassifikationen und die sehr häufig angewandte Klassifikation nach Schalt sagt, die Patienten, die eine Leberinsuffizienz haben und A sind, die werden nach einem Jahr noch zu 100% fast leben. Die B allerdings sind, ein Drittel wird verstorben sein, bei C sind es zwei Drittel. Man kann objektivieren, um eine Triage zu machen, um die Therapie halt gut anzupassen. Mit verschiedensten Kriterien kann man arbeiten. Psychometrische Teste stehen zur Verfügung oder man guckt sich an, wie das, in welchem Virgilanzzustand der Patient so ist. Aber das ist nicht ganz gut zu objektivieren. Einfacher ist es schon, beispielsweise eine Aszitis zu messen, ja, mit sonografischen Verfahren. Das kann man recht gut objektivieren, aber ganz einfach ist es auch, indem Sie Laborparameter zu Hilfe nehmen, wenn Sie beispielsweise Albumin messen. Referenzwerte sollten größer als 5 sein. Sie finden dann Werte, die halt ja, nur noch größer 3,5 sind. Dann gibt es dafür einen negativen Punkt. Sind die Werte noch weiter abgesunken, kleiner 2,8, gibt es schon 3 Punkte für. Beim Bilirubin gibt es dann kritische Grenzen, ein negativer Punkt wird vergeben, kleiner bei 2, 3 Punkte bei größer als 3. Bei verschiedenen Erkrankungen sieht das aber auch ein bisschen unterschiedlich, ein bisschen different halt aus, wie Sie hier sehen. Und letztendlich zieht man den Quick-Wert zu Rate. Da ist halt wichtig, sind die Werte noch größer als 70 oder aber ist die Situation so, dass er eingebrochen ist unter 40. Auf jeden Fall mit diesen Laborparametern kriegen Sie das objektiviert, wo der Patient so steht, und kriegen gute Hinweise darauf, inwieweit Sie sich dann doch mal intensiver um ihn kümmern halt sollten. Ja, über die Fibrosemarker hatte ich eben halt gesprochen. Einige sind auch in der Evaluation noch und das will ich hier an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Und über den Ammoniak hatten wir eben auch schon gesprochen, welche Bedeutung er hat, dass er also ein Surrogatmarker dafür ist, dass die Leber nicht mehr ausreichend entgiften kann. Und das ist schlecht für den ganzen Körper, für viele Organe und letztendlich werden die Patienten komatös, zeigen dann Leberausfallkoma dann. Gut, was man dann letztendlich noch machen kann, hatte ich eben nicht drüber gesprochen, gibt dann bestimmte technische Verfahren, ähnlich einer Dialyse, wie man da eine Detoxifikation machen kann, aber letzte Konsequenzen wären halt die Lebertransplantation. Gut, und dann werden wir im Praktikum noch zu sprechen haben bei Ikterus, was ein sogenannter prähepatischer, intrahepatischer, posthepatischer Ikterus halt ist. Diese ganze Thematik ist klinisch sehr wichtig. Man braucht also aber allerdings fast eine halbe Stunde, um das Feld zu beackern. Deswegen stellen wir das zurück für die nächste Woche. Im Seminar werden wir das dann näher besprechen. Allerdings, wie gesagt, hier nur der Hinweis, dass das einfach noch dazugehört zur Labordiagnostik, die ich Ihnen heute vorstellen sollte. Gut, das wäre es dann für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.